Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herz und Bildung. Mein Name ist Anja Leuthardt, ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz. Und gegenüber von mir sitzt
Andrea Brinkler, Primarlehrperson und Mami. Und heute, Anja, haben wir eine Folge zur exekutiven Funktionen.
Es ist eine Lehrperson von der Schule auf mich zugekommen und hat gesagt, Anja, ich höre euren Podcast und könnt ihr bitte eine Folge machen über exekutive Funktionen? Dann haben wir gefunden, ja, das machen wir.
Auf jeden Fall. Im ersten Moment war es aber lustig, als du mir das vorgeschlagen hast. Also dachte, exekutive Funktionen, wow, da ist schon etwas rum, aber nicht mehr ganz so viel. Und es hat also nicht schlecht da auch an mir, mich wieder mal ein bisschen ins Thema von der exekutiven Funktionen einzulassen. Das Einzige, was ich gerade noch so spontan hätte können sagen, wäre so, ja, exekutive Funktionen, weißt du, das ist der Arbeitsspeicher in unserem Hirn. Und den brauchen wir, um können die Sachen, die wir lernen, abspeichern. Mhm. Aber ein bisschen über längere Zeit, nicht nur im Kurzzeitgedächtnis.
Haben Sie es dann im Studium gehabt?
Ja, wir haben es schon gehabt. Ja, wir haben das ist jetzt ein Armutszeugnis, oder? Wir haben es definitiv gehabt. Wir haben es, glaube ich, ein bisschen länger behandelt.
Okay.
Aber ich hätte es dann nicht mehr einfach so können jetzt, ja.
Aber ich finde es schon mal gut, dass es Thema ist.
Ja, das ist es gewesen.
Das ist super.
Ja.
Also, exekutive Funktionen. Denken und Handeln können steuern. Mhm. Einfach gesagt. Mhm. Und es findet im Stirnhirn statt. Und viele sagen auch, es ist wie die Schaltzentrale von unserem Denken und Handeln.
Und nicht nur bei Kindern, sondern auch bei uns Erwachsenen existieren die exekutiven Funktionen. Also wir brauchen die Alltag.
Ja.
Die ganze Zeit.
Ja, 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 genau. Sie sind auch erst Mitte 20. Lebensjahr, sagt man, sind sie voll entwickelt.
Mhm. Also und dann ist aber, glaube ich, das Verrückte, dass sie sich auch schon wieder abbauen, wenn man sie nicht weiter trainiert.
Ja, das kann gut sein, vor allem glaub, die Merkfähigkeit.
Richtig, oder? Also Mitte 20 ist man eigentlich mit der exekutiven Funktion eben so weit ausentwickelt, dass man sie nachher aktiv müsste trainieren, dass man so die auf dem höheren Stand oder auf dem Stand, wo man sie hat, mit 25, 20 bis 25, sagen wir so ein bisschen aus der Wissenschaft, dass man das könnte weiterziehen. Und sonst ist es schon wieder ein Prozess, der sich langsam wieder abbaut.
Sonst gehst du wieder ab. Mhm. Dann wirst du alt.
Mhm. Schon noch interessant, ja, oder? Dass es gleich eigentlich so früh schon passiert.
Ja.
Und gleichzeitig der Aufbau eben wirklich halt über Kinderjahre passiert und sehr viel halt in der Schule zum Tragen kommt, weil in der Schule wahrscheinlich eine höhere Präsenz nötig ist, also eine höhere Fähigkeit von diesen exekutiven Funktionen eingefordert wird, weil so viel gleichzeitig läuft, weil so viele Kinder am gleichen Ort.
Ja, und es ist halt auch so einfach Denken und Handeln lernen in der Schule. Es geht ja um das. Etwas können nachvollziehen können und dann nach dem handeln. Also Mathe zum Beispiel ist ja nichts anderes. Und das ist das, das ist einfach in der Schule sehr gefragt. Und wenn man jetzt so ein bisschen zusammenfasst, wir kommen nachher zu denen, es sind wie drei verschiedene Sachen, die man zu der exekutiven Funktion zählt. Und jetzt einfach, dass ihr schon mal gehört habt, um was das wirklich generell so geht, ist so, es hängt damit zusammen, sich selber können zu regulieren, sich selber können zu beruhigen, sich zu kontrollieren im Umgang mit seinen eigenen Gefühlen. Darum hat es eben auch Auswirkungen auf die Sozialkompetenzen. Dann die Aufmerksamkeit können lenken auf etwas, sich zu konzentrieren und Informationen können zu verarbeiten. Das sind so die Skills, die die exekutiven Funktionen dürfen können. Und ich habe einfach, als ich auch noch mal so bei der Vorbereitung habe, gedacht, weißt, das ist schon verrückt, einfach mit den ganzen digitalen Medien haben wir etwas, das im Prinzip immer wieder auf unser Lustsystem und auf unseren Impuls absteuert. Und dass das genau das Gegenteil ist von exekutiven Funktionen fördern.
Ja, respektive, dass eben, also gerade in der Reaktionshemmung extrem uns herausfordert, dass wir nicht die ganze Zeit in das Medienthema hineingehen, weil das so fest eben das Belohnungssystem im Hirn aktiviert und uns so auf eine lustvolle Art und Weise am Geschehen behalten, dass unter Umständen das plumpe Lernen, wo vielleicht mit der Husi dann noch muss passieren oder so, einfach keine Chance hat dagegen. Mhm. Oder?
Ja, oder wenn du dann einfach so siehst, wie die Spiele oder Sachen aufgebaut sind, die auf den digitalen Geräten sind, dann geht es ja immer um Belohnung, Dopamin. Mhm. Und nicht Reizunterdrückung, sondern sie wollen ja erreichen, dass du eben deinen Reiz nicht unterdrückst zum Aufhören, sondern du machst dann durch die Belohnung machst immer weiter.
Und ja, es ist eine Sucht, oder? Also es ist auch im Hirn passiert, eben durch die Dopaminausschüttung. Das ist ein Glückshormon, das eben Sucht fördert. Mhm. Passiert, dass du einfach dranbleibst und immer mehr von dem willst, oder? Das sind so Kicks, wo du wirklich einfach mehr und mehr willst.
Und darum umso wichtiger wird das Fördern von diesen exekutiven Funktionen. Und ich finde aber auch wichtig, wirklich schon vor der Einschulung, damit nachher die Funktionen auch so weit entwickelt sind, dass sie in der Schule das Kind kann teilnehmen kann.
Oh, das finde ich jetzt aber spannend, da will ich einhängen. Was kann man vor der Schule, also du meinst vor der Schulzeit, oder? Mhm. Bereits zum Beispiel im Elternhaus oder im Bezugspersonenhaus von einem Kind machen, damit die exekutiven Funktionen schon davon aufgebaut werden.
Ja, das erzähle ich dir nachher, nachdem wir dann die drei Funktionen besprochen haben. Ich würde es gerne so machen, dass wir sagen, was ist eine Funktion? Und dann können wir mega gut Beispiele dazu nehmen. Mhm. Sonst würde ich mir jetzt ein bisschen vorgreifen. Mhm,
das ist wunderbar.
Willst du mal eins sagen?
So einen Teilaspekt von den exekutiven Funktionen. Ja, also ich finde, fangen wir vielleicht gerade mit dem an, dass eben die Reaktionshemmung braucht. Mhm. Und das macht unser Hirn, also eben, wie du vorhin gesagt hast, der Frontalkortex ist zuständig für die Reaktionshemmung. Und was heisst das? Also zum Beispiel, ich habe ein Beispiel mit von einem YouTube-Film, wo man im Fall auch gut kann, auch nachschauen kann, es geht nicht so kalben lang, wo drin erklärt wird, dass ein Bub von seiner Mami den Auftrag überkommt, dass er schnell an die Straße runterlaufen soll, zum Briefkasten, gut Post holen und wieder zurückkommt, gut Post bringen. Und dann ist der Ferdinand, so wird er genannt, losgelaufen. Und wo er so am Loslaufen ist, kommt von der Seite her das Büsi zu laufen. Und Ferdinand registriert das Büsi und weiss genau, er muss ja schnell Post holen und bringt die nachher wieder in die Küche. Und dann hat das der Ferdinand registriert und ist aber weiter auf den Briefkasten losgelaufen und zurück in die Küche und Mami Post gebracht. Und er hat in dem Sinn, in dem Moment können das hemmen, dass jetzt das Büsi kommt und dass er eigentlich ja gerne vielleicht auch mit dem Büsi gespielt hat oder das Büsi geschmust hätte und hat das geschafft, seinen Auftrag auszuführen, ohne dass er die Ablenkung, die jetzt da dazugekommen ist, wahrgenommen hat. Respektive wahrgenommen hat er sie, aber nicht irgendwie, sie hat ihn nicht abgelenkt von seinem eigentlichen Task.
Mhm. Inhibition nennt sich das in der Fachsprache, genau. Also können einen Impuls unterdrücken. Und jetzt finde ich sehr spannend, ich hatte letztes Gespräch mit meinem Chef aus der Schulsozialarbeit und dann sagte, weisst Anja, ich habe das Gefühl, ganz viele Eltern können nicht mehr unterscheiden zwischen Impuls und Bedürfnis. Und dass man einem Kind schon sehr früh, vor der Schulzeit, einfach jedem Impuls nachgeht. Und dann gibt es nie ein Lernfeld für eben diesen Aufschub. Also das sind ganz einfache Sachen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir legen uns jetzt an, wir gehen raus auf den Spielplatz zum Beispiel. Und das Kind sagt, läuft in die Garderobe rein und sieht noch den Traktor, der dort liegt und wird dann mit dem Traktor spielen. Dass man sagt, okay, der Traktor hat einen Impuls gegeben. Mhm. Und nachher man sagt, jetzt tun wir uns anlegen und gehen auf den Spielplatz. Und so kann man es trainieren. Es sind ganz viele alltägliche Situationen, wo Kinder Impulse haben, wo man sie wie kann daran hinführen, dass sie dem nicht nachgehen müssen. Mhm.
Und das würde man in dem Fall, jetzt, wie du gesagt hast, von außen her am Anfang, wenn sie klein sind, von außen her steuern und sagen, ah, weisst, jetzt haben wir ja abgemacht, wir gehen auf den Spielplatz, wir lassen den Traktor da, du kannst später, wenn wir zurückkommen, wieder mit dem Traktor spielen, jetzt legen wir uns an.
Genau.
Ah.
Sehr simpel. Und gleich natürlich manchmal sehr nervenaufwendig.
Es kann ja dann Widerstand kommen.
Genau. Ja. Und, oder als Beispiel, nochmal, um es so ein bisschen vereinfachen, wenn das Kind jetzt im Schulalter ist und sagt, nein, ich hätte jetzt zwar den Impuls, um eben das Tablet für ihn oder den Fernseher einzustellen, das nicht zu machen, sondern an die Hausaufgaben zu sitzen.
Und das wollte ich dich gerade fragen. Mhm. Was ist, also weißt, ich höre von vielen Eltern, die strugglen mit dem, wenn, weil Medienzeit haben alle Kinder. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz selten mal ein Kind, das das überhaupt nicht interessiert. Aber in der Regel haben alle Kinder eine gewisse Medienzeit und das variiert ja von Alter zu Alter. Und ich höre viele Eltern, die dann sagen, echt, ich bin manchmal hin und her gerissen. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist besser, sie kommen zuerst Medienzeit über, wenn sie von der Schule kommen, um wie schnell runterfahren und eintauchen in das, was sie mega interessiert und mega spannend finden. Und sie dann nachher wie rausnehmen und dann Hausaufgaben machen. Versus, sie kommen heim, essen vielleicht noch etwas zu viel und dann werden zuerst Hausi erledigt und dann erst kommt die Medienzeit. Weißt du, gibt es da etwas, das vielleicht auch eben hirnentwicklungsmässig angebrachter ist? Oder?
Es gibt keine Pauschallösung. Mhm. Ich glaube, das musst du individuell anschauen. Und dort geht es, glaube eher dann darum, die Handhabung von Medienzeit und wie tut man die gestalten. Das wäre wie ein anderes Thema. Mhm. Und ja, also das ist, man kann wie nicht sagen, ja, was ist jetzt besser, kommst du zuerst heim und du hast jetzt zuerst deine Medienzeit brauchen und sitzt dann noch die Hausaufgaben oder umgekehrt. Wichtig ist, dass du wie könntest, bei den exekutiven Funktionen wäre die Inhibition, du kannst den Impuls unterdrücken, den du hast. Oder zum Beispiel eben im Konfliktverhalten, dass du sagst, okay, anstatt reinzuhauen, tue ich innehalten und versuche es mit Worten zu lösen, den Konflikt. Das ist auch Inhibition. Mhm. Genau. Und das ist spannend, oder? Also das tut sich wirklich bis zum siebten Lebensjahr der Kinder, tut sich das deutlich verbessern. Also dort ist wirklich eine Entwicklungsphase, wo man das kann trainieren kann.
Weißt du, von wann weg, dass es möglich ist?
Ja, ich würde sagen, so ab 3 ist es möglich.
Jawohl.
Genau, 3 bis 6 sagt man, das ist so der Entwicklungsrange, den du dann hast. Also nein, nicht, ich glaube, ich weiss von 3 bis 6. Ich habe es nachgeschaut. Und gell, ich meine, dort ist ja auch Trotzphase drin. Mhm. Also das ist anstrengend, um das aushalten. Und gleich lohnt es sich, um das Kind dort zu unterstützen, um das eben genau zu fördern.
Mhm. Und jetzt aus älterer Sicht, für mich als Mami, ist es manchmal, wo ich ja genau so einen 3-Jährigen daheim habe, ist es manchmal schon extrem schwierig, selber auch, als von der Aussenperspektive, um können wahrnehmen, was ist jetzt eben ein Impuls und was ist es wirklich dahinterliegendes Bedürfnis. Und ich glaube, dass oftmals am Tag passiert, dass ich es falsch einschätze oder nicht ja, gerade auf den Punkt bringe und dann unter Umständen eben an einem Bedürfnis oder einem Impuls nachgebe, obwohl es nicht ein Bedürfnis wäre. Und das ist schon, finde ich, also weißt du, brauchst du auch eine Präsenz, auch als Bezugspersonen von den Kindern, um das adäquat begleiten können.
Ja, ich bin natürlich jetzt nicht in der Rolle, wo du bist. Ich habe kein Kind selber, gell? Ich kann es wie nicht im Alltag gut beobachten. Mhm. Aber ich würde sagen, ein Impuls kommt unmittelbar. Mhm. Und Bedürfnis zeichnet sich schon ein bisschen länger ab. Gell? Man merkt, wenn ein Kind müde ist und ein Bedürfnis hat nach Schlaf. Mhm. Und wenn man dann das übergeht und sagt, nein, jetzt musst du wirklich noch wach bleiben, zum Beispiel, anstatt zu sagen, hey, weißt du was, ja, komm, im Auto hinein kannst du füßeln. Zum Beispiel. Oder? Mhm. Und der Impuls ist, es war vorher noch nicht da gewesen und noch nicht absehbar gewesen, und dann kommt der Bagger bei der Garderobe führen und dann willst du den Bagger führen und mit dem spielen, würde ich jetzt eher sagen, das ist der Impuls und nicht das Bedürfnis dahinter steht. ich muss jetzt ins Spiel kommen, unbedingt.
Also ist es vielleicht unter Umständen auch etwas, das wie spontan auftritt.
Natürlich.
Wo eher dann den Impuls auslöst.
Genau.
Und etwas, das eben wie sich aufbaut, wo eher das Bedürfnis dahinter ist. Hunger zum genau. Beispiel. Oder das erste Mal in die Küche laufen und schon mal schauen, ob es irgendetwas rum hat. Und das zweite Mal und das dritte Mal und irgendwann den Kühlschrank aufmachen. Und dann sagen, hast du eigentlich Hunger? Ja, ich habe Hunger. Ah, okay. Das ist dann eher das Bedürfnis.
Genau. Ja. Und dann kannst du natürlich dort nochmal, oder kannst du sagen, ja gut, dann gibt es etwas zu essen und dann läuft der Moment die Grossmutter rein mit den Guetzli. Und das Kind wäre eigentlich schon am seine Rüebli essen und dann kommt der Impuls, ich will aber eigentlich die Guetzli.
Ja.
Oder? Ja. Das sind die Impulse, die man...
Dann sieht es wieder anders.
Genau. 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 Das Zweite ist das Arbeitsgedächtnis. Also... Informationen aufnehmen, sie kurzfristig können speichern und damit arbeiten. Also, das heisst, wenn ich eine Kopfrechnen-Aufgabe habe, also 1 plus 1, musst du können Zahlen 1 und 1 speichern, um sie dann im Kopf zu verarbeiten und zu sagen, ah, okay, das gibt 2. Und das ist das, was man dann braucht, die Funktion. Und das ist vor allem eben bei Sprachverarbeitung, wie schreibe ich ein Wort. Und bei Mathe, in der Schule jetzt. Und sonst im Leben ist es können Arbeitsstritt im Kopf durchgehen oder das Problem lösen oder einen Plan schmieden. Das ist eine kognitive Fähigkeit.
Wolltest du wissen, was der Ferdinand für einen Auftrag bekommen hat von seinem Mami?
Was hat er
für das Arbeitsgedächtnis?
Ja.
Ferdinand hat wieder die Post geholt draussen. Gleichzeitig hat er auf dem Weg aber noch eine Katze füttern, die ja draussen lebt. Und seinen Brüder reinholen, weil der jetzt zum Morgen essen Und diesen Schritt hat ihm die Mami mitgegeben. Der Ferdinand hat das gemacht. Versus, wenn das Arbeitsgedächtnis nicht funktionieren würde, könnte es sein, dass er rausgelaufen wäre, dass er die Katze gesehen hat, mit der Katze verschmüsseln hätte, eine gute Zeit gehabt, gespielt hätte, gewartet hätte, bis Mami ruft, reinkommen, dann wären unter Umständen beide Buben dann reingelaufen und die Post hat er vergessen.
Genau.
Dann würde der Arbeitsspeicher das nicht alles können oder hintereinander aufnehmen und abspeichern und, oh, ich kann schon reinkommen, aber erst, wenn ich die Post geholt habe, oh, und die Katze muss ich auch noch füttern. Ah ja, aber meinem Bruder habe ich es jetzt halt vergessen zu sagen.
Und das ist die Funktion, man sagt, so bis zum 15. Lebensjahr ist die sich fest am Entwickeln. Die Arbeitszeitgedächtnisfähigkeit. Und was so der Tipp ist für den Alltag, aber auch, ich finde, in der Schule gut angewendet ist, ist Kochen mit den Kindern. Wir Rezepte müssen folgen. Also zuerst alles brav machen und den Plan, wie abarbeiten, das ist nichts anderes, als sich merken können, ah, jetzt kommen zuerst das Mehl und dann kommen die Eier rein und wie auch immer. Genau. Und das ist etwas, was ich finde, das eignet sich hervorragend. Das mache ich auch bei mir in der Schulsozialarbeit. Ich tue zum Beispiel Knete herstellen mit den Kindern vielfach, weil Knete ja super beruhigt auch. Und dann habe ich ein Knete-Rezept, wo wir eins nach dem anderen, einen Arbeitsschritt nach dem anderen machen. Und das ist spannend. Erstens macht es den Kindern ja mega Freude. Und du tust einfach gleichzeitig das Arbeitsgedächtnis trainieren.
Das ist ja der Wahnsinn. Ich überlege jetzt gerade, musst du uns das Knete-Rezept irgendwie zur Verfügung stellen, so à la Shownotes oder so, kann man irgendwo auf das Knete-Rezept zugreifen, das wäre ja Wahnsinn.
Wir können es auf unsere Homepage stellen.
Oh, gute Idee. Komm, wir machen ein neues PDF und dann das Knete-Rezept auf unsere Homepage und man kann das runterladen, wer Lust hat. Eine super Idee. Die Homepage ist übrigens herz-und-bildung.ch. Dort findet ihr uns. Und ich würde sagen, ganz unten haben wir jeweils Downloads und dann tun wir dort dein Knete-Rezept rein. Das ist mega cool, Anja. Das freue ich mich. Und jetzt hast du aber gesagt, das habe ich spannend gefunden. Bis 15 bildet sich das Arbeitsgedächtnis so richtig intensiv aus.
Genau.
Das ist wie so die sensible Phase. Und nachher schon noch weiter, weil wir wissen, das ist eigentlich erst mit 20 bis 25 abgeschlossen, die ganze exekutive Funktionen. Und trotzdem passiert aber in dem Alter, gerade was das Arbeitsgedächtnis anbelangt, etwas Extremes.
Ja, die Pubertät kommt uns dazwischen. Also es ist mit der
es ist zum Verzweifeln, ja. Als Eltern.
Also es ist eh mit der, also die ganzen exekutiven Funktionen, oder? Weil es ist dann nicht mehr angesagt, vernünftig inhibitieren und sagen, Arbeitszeitgedächtnis und die dritte wäre die kognitive Flexibilität, da können wir nachher drauf können zu machen, sondern dann ist Ablösung und auch ein bisschen Risikobereitschaft und eben für Risikobereitschaft, wenn du fährst, anfängst zu planen, das hilft einfach nicht, weil du merkst, es ist vielleicht ein bisschen riskant und darum schmeißt du das Planen mal ein bisschen über Bord und probierst es neu aus. Und das ist effektiv ein bisschen Frust, dann tun die älteren Lehrpersonen fest mit den Kindern trainieren und dann hat man sie endlich so weit und sagt, juhu, jetzt so 12, das ist gut.
Und es läuft, oder?
Stellt sich alles komplett nochmal um.
Und Rebellion kommt ins ganze System wieder. Und du denkst, das gibt's nicht. Jetzt haben wir das schon x-mal erfolgreich gemacht. Und jetzt klappt es einfach nicht mehr.
Genau. Die gute Nachricht, die Jugendlichen können, wenn dann die Pubertät endlich durch ist, wieder darauf zurückgreifen.
Was passiert denn im Hirn, in der Pubertät, dass man nicht in den Frontalkortex kommt und problemorientiert kann Lösungen finden, respektive eben Arbeitsaufträge ausführen. Ich denke gerade im Familienkontext Zuverlässigkeit, dass man auf das Kind zählen kann, was abgemacht ist, das gilt. Aber dann plötzlich haben sie irgendwie, schaffen sie es nicht, ihre Reaktion zu hemmen und gehen gleich mit ihren Kollegen noch wieder eins weiter oder treffen sich noch mal draussen, obwohl man abgemacht hat, dass man jetzt eigentlich nicht mehr rausgeht und so weiter. Was passiert denn eigentlich?
Ich kann es dir nicht genau sagen, es wäre jetzt eine Frage für eine Hirnforscherin. Es hat sicher, ich meine, die ganze Pubertät, das kann man sicher gut nachlesen, was für Hormone da alles ins Spiel kommen und wie sich das Hirn nochmal umstellt. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass es passiert und dass man nicht verzweifelt und sagt, okay, das haben wir alle mal durchgemacht. Und das ist ja manchmal auch lustig, wenn man dann so retroperspektiv schaut und sagt, also dort habe ich ja auch Glück gehabt. Oder dort ist es eben in die Hose gegangen. Dann sind eben die exekutiven Funktionen dort. Ja, die haben sich einfach nochmal umgestellt und andere Sachen. Eben die Risikobereitschaft war gerade wichtiger gewesen, auch für die Entwicklung vom sich können lösen und etwas wagen und sagen, die Eltern, ich muss jetzt nicht immer im sicheren Hafen sein, Anführungs- und Schlusszeichen. Genau.
Und gleichzeitig ist es schon spannend, oder? Weil das Alter ist ja auch beispielsweise Schulentwicklungs- oder schullaufbahnmässig ganz entscheidendes Alter, so mit 15, oder? Und unter Umständen schaffen das Kind in der Schule die Konzentration und so ein bisschen den Fleiss und all das beizubehalten, was sie sich über die letzten Jahre erworben haben. Und schaffen es, im Gymi zu bleiben und irgendwie mit dem Ziel, irgendwann an die Universität zu gehen und so. Aber vielleicht halt einfach wirklich dann in der privaten Linie oder Schiene einfach dann halt gar nicht mehr, oder? Also dort eben auch eine gewisse Nachsicht, dass das eine Phase ist, wo alle durchgehen.
Das Dritte. Die kognitive Flexibilität. Ab 7 Jahren deutlich ausprägter und auch bis 17, sagt man da, so die sensible Phase. Und was es ist, so den Perspektivenwechsel können zu machen, Argumente, wie können auch sagen, ach okay, jetzt ist ein gutes Argument, aber ich wechsle mal die Perspektive, dann aus Fehlern zu lernen, also wie können sagen, aha, das hat jetzt so nicht funktioniert, jetzt gehen wir wie validieren und es anders machen und sich auf neue Aufgabenstellungen einlassen können. Und ich finde, dort wird es in der Grundschule sehr sichtbar, oder? Wenn du sagst, so, jetzt packen wir zusammen und gehen eben zum Beispiel ins Turnen. Das ist der Shift, den sie können können. Sagen, okay, ich habe meine Zeichnung jetzt noch nicht fertig, oder ich weiss auch nicht, Zahlenreihen, die man aufschreiben muss und so. Und jetzt muss ich aber das Heft zusammenpacken und ins Turnen gehen. Das ist die Funktion.
Und sich dort zu regulieren, dass das okay ist oder dass der Aufschub jetzt passiert. Also das ist das eigentlich, dass sie das wie können selber. Oder dann brauchen sie die Sicherheit von außen, wo dann die Lehrperson sagt, egal, ob wir schon fertig sind oder nicht, wir können noch mal an dem arbeiten. Und jetzt geht es aber darum, dass wir wie den Lokationswechsel machen und in die Turnhalle gehen.
Genau, es geht einfach um die kognitive Flexibilität, effektiv, um einfach zu sagen, jetzt mache ich zum Beispiel, das gibt es ja bei uns auch, oder, wo man zum Beispiel sagt, ah, ich habe genau eine Stunde Zeit, aha, um jetzt können das lesen und nachher muss ich mich umziehen, mhm, und auf den Zug.
Mhm. Obwohl das Buch unendlich spannend ist. Und, in dem Moment.
Und zum nachher den Deckel zu klappen und zu sagen, gut, ah, ich gehe jetzt auf den Zug.
Jetzt haben sie es verstanden.
Und das ist der Shift, den du dich ja darauf einladen kannst. Und in der Sozialkompetenz ist es dann der Shift, wenn wir eben Perspektivenwechsel machen. Dass du sagst, andere Sichtweise, okay.
Willst du noch wissen, wie der Ferdinand die flexible Aufmerksamkeitssteuerung schafft?
Ja.
Ja. Der Ferdinand hat wieder den Auftrag, die Post rauszuholen. Das mal ohne Kätzchen, ohne Brüder. Jetzt ist es einfach so, er ist draußen, will die Post holen und der Pöstler fährt gerade noch mal her und hat ein Päckchen dabei und sagt, du Ferdinand, da ist nur der Nachname drauf. Kannst du schnell in die Küche rein, deine Mutter fragen, ob das echt euer Päckchen könnte sein? Und der Ferdinand nimmt das Päckchen und geht rein und fragt schnell bei Mami nach. Und sie konnten das klären und der Pöstler konnte wieder weiterziehen. Versus, der Ferdinand bleibt beim Pöstler raus und hat sowieso ihm schon lange mal erzählen, dass er auch mal Pöstler werden will und er einfach auch gerne wissen würde, woher denn die Päckchen überhaupt kommen. Und einfach noch ein bisschen mit dem Pöstler pläudern und seine Leidenschaft mit ihm für die Post wollte teilen und dann in die Küche läuft zurück zur Mami und komplett vergisst, dass der Pöstler ihm eigentlich gesagt hat, ob er noch abklären könnte, ob das Päckchen mit dem nur Nachnamen vielleicht rein würde gehören. Mhm. Das ist das. Mhm. Gell?
Ja, und jetzt noch, wie kann man das im Alltag fördern? Wie kann man das auch machen im Unterricht, aber eben auch zuhause? Also die einfachste Variante ist, ihr habt Spiele, die nicht die Spielregeln verändern. Also ein UNO-Spiel mal anders spielen. Mhm. Und dort muss man nachher einen Shift machen. Man hat es zwar immer so gemacht, aber wir tun jetzt die Spielregeln ändern. Und das kann man natürlich am Anfang also einfach sagen, heute spielen wir es so, morgen spielen wir es so. Oder man kann während des Spiels anfangen, die Regeln ändern. Mhm. Und dann musst du immer flexibler werden.
Also dass irgendwie das Plus 2 gar nicht mehr heisst, dass du 2 aufnehmen musst, sondern das Plus 2 bedeutet dann plötzlich, dass du 5 aufnehmen musst.
Genau. Oder du sagst einfach, du, schau, jetzt können wir, du kannst, zum Beispiel gibt es mal Kinder, die sagen, gell, ich kann alle 8 in aller Farbe zusammenlegen.
Ja, genau.
Oder? Ja, genau. Dann sagst du, ja, und jetzt machen wir es mal nur noch die gleiche Farbe. Nur noch, wenn du 2 rote 8 hast, kannst du legen. Und nicht ein blaues, sondern ein gelbes 8. Also kannst du natürlich mega gut variieren. Genau.
Ja, ja.
Oder du kannst auch einfach wirklich bei Alltagsspielen oder bei Turnspielen plötzlich sagen, so, und jetzt müssen wir fangen auf ein Bein machen. Zum Beispiel. Oder einfach die Aufgabenstellungen verändern und die Kinder müssen sich darauf einlassen können und nachher die neuen Regeln wie können aufnehmen und damit können umgehen können. Das kannst du mit x Spielen
machen. Und siehst du in so einem Fall relativ schnell, welche Kinder dass das gerade schaffen? Und wo vielleicht eben dann so ein bisschen plump gesagt, ein Häkchen kannst machen hinter dem flexiblen, hinter der flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung. Und an welchen Kindern das wahnsinnig schwer fällt. Das fällt gerade auf.
Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt Kinder, die können nachher eben auch, oder das hat auch wieder, das spielt ja dann zusammen. Wenn du das nicht gerade kannst, müsstest du deine Impulskontrolle steuern. Mhm. Und nicht gerade,
das
ist aber unfair, ja. Das geht nicht.
Ich kann das nicht.
Genau.
Okay.
Und so kannst du aber trainieren.
Okay.
Was ich nicht machen will, ist die Ritualisierung, wo man sich als Lehrperson hart erarbeitet hat. Das würde ich wirklich nicht verändern. Aber in den Spielen selber, dort kann man es gut verändern. Und sagen, komm, heute spielen wir es mal anders. Oder auch einfach so Aufgabenstellungen, wenn es heisst, jetzt gehen wir Lego spielen und ihr dürft heute nur die gelben und die grünen Steine brauchen, zum Beispiel. Mhm. Also einfach so ganz spannend. Kleine Sachen.
So cool. Wow, okay. Also nur schon wieder die Handlungsbeispiele, Anja. Kann man mehr haben von denen? Das ist einfach wieder so mind-blowing im Sinne von, aha, so einfach wäre es. Mhm. Unglaublich. Mhm. Und manchmal, ganz ehrlich, ich, aus meiner Perspektive, ich komme gar nicht drauf. Weißt du? Danke vielmals.
Gut, ich habe es auch angelesen. Gell?
Das ist nicht das so. Das ist sehr gut.
Dass jetzt das einfach irgendwie.
Ich habe es dir raussprudelt. Aber das ist doch fantastisch. Leck, ja, cool.
In diesem Sinn.
Du willst, gell, du willst heute wirklich mal eine 30-minütige Folge schaffen.
Das, schaffen wir.
Das ist auch unser Ziel für in der nächsten Folge. Gell? Wir bleiben ein bisschen kürzer und ein bisschen knackiger, so, dass wir es schaffen, wirklich viel Inhalt in doch nur 30 Minuten eigentlich so zu bringen, dass es nachher einfach Inhalt da kann fliessen.
Genau, ich habe in meinem Arbeitszeitgedächtnis gesagt, ich habe einen Plan, der geht 30 Minuten und jetzt bin ich kognitiv flexibel, obwohl es spannend ist, und sagen, fertig ist
jetzt. Jetzt ist es soweit. Ja, das ist wirklich so. Falls du Fragen hast zur exekutiven Funktionen, bitte schreib uns ein Mail. Und ganz neu, Anja, ich weiss gar nicht, ob du das schon gesehen hast, auf Spotify gibt es eine Kommentarmöglichkeit. Und wir müssen also nicht einmal mehr unsere Mailadresse auf unserer Homepage holen, wo da wäre input@herzundbildung.ch. Sondern du kannst auch einfach bei Spotify unten in der Kommentarliste unseren Kommentar hinterlassen und wir können auf den Bezug nehmen und dir so deine Frage oder deine Anregung zum Thema der exekutiven Funktionen beantworten. Wir würden an dieser Stelle einfach sagen, danke vielmals für dein Zuhören, für dein Dasein und wünsche dir ganz interessante Woche.
Genau, guten Start weiterhin.
Guten Start. Tschüss. Tschüss.